Hoffnung trägt. Ich kann neue Kraft bekommen. Der Weg zum Leben, zweiter Gottesdienst, zweiter Teil. Ich hatte die letzte Predigt mit einem Ausblick beendet, einem biblischen Ausblick, mit einem Vers aus dem Jakobusbrief, den wollte ich euch gerne nochmal zeigen, der so die Brücke sein kann zu unserem heutigen Gottesdienst. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Das ist einerseits eine Warnung, andererseits aber auch eine ganz, ganz große Verheißung. Er will uns seine Liebe zuwenden. Und so ist die zweite Seligpreisung, die uns leiten soll, dann folgende: Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Trösten klingt billig, ist aber teuer. Trösten heißt mobilisieren. Trösten heißt auf den Weg bringen. Trösten heißt aufrichten. Der Grundsatz dazu: Ich glaube, dass Gott da ist, dass ich ihm wichtig bin und dass er die Macht besitzt, mich zu befreien. Es ist ja schon krass, wozu wir Menschen in der Lage sind, was wir so alles können, wenn wir uns nur anstrengen. Wir können zum Beispiel zum Mond fliegen. Und man spricht schon lange davon, es wird auch schon in Angriff genommen, zum Mars zu fliegen. Irgendwann wird es uns garantiert gelingen. Wir haben unser Erbgut entschlüsselt, also wirklich ganz tief reingeguckt in unseren Körper, das Kleinste, was man sich denken kann, und diese Doppelhelix geguckt, wo die ganzen Gene drauf sind. Man kann genau sagen, wo zum Beispiel die Haarfarbe untergebracht ist, wo bestimmte Erbkrankheiten untergebracht sind in diesem ganzen Genmaterial. Wir können jeden Ort dieser Erde aus dem Weltall angucken. Ich kann das, ich brauche nur in Google Earth zu gehen und kann mein Haus praktisch aus dem Weltall angucken. Ich kann sogar erkennen, so gut ist die Auflösung, dass ich sehe, was für ein Auto vor der Tür steht. Wir können mit jedem Menschen, der einen Internetanschluss besitzt, egal wo auf der Welt, Kontakt aufnehmen. Das hat man sich früher nicht träumen lassen. Es ist genial. Aber dann gibt es Bereiche, die entziehen sich uns. Ganz überraschend. Wir wären gerne autonom, wir wären gerne unsere eigenen Herren, wir hätten gerne unser Leben im Griff und entdecken, wir haben unser Leben überhaupt nicht im Griff. Wir können zwar aus dem Weltall unser Haus sehen, aber wir verstehen uns manchmal selber nicht. Wir erleben uns als manipuliert durch unsere Triebe. Immer wieder kommen Erlebnisse aus unserer Vergangenheit hoch, wo wir merken, die blockieren uns. Wir können uns nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten, wie wir gerne wollten. Wir werden blockiert durch Süchte, durch Ängste, in einem Wort durch Sünde. Wir haben uns nicht im Griff. Wir beherrschen alles Mögliche außer uns selber und trotzdem versuchen wir immer wieder den Eindruck zu erwecken, als wäre es nicht so, als hätten wir uns tatsächlich im Griff. Wir überspielen das Ganze gerne. Jesus, der nennt es Heuchelei, der sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Damit ist gemeint, ich überspiele etwas. Ich überspiele die eigene Ohnmacht dadurch, dass ich den Eindruck erwecke, ich bin mächtig, ich kann es, ich habe es im Griff. Wir versuchen, Gott zu spielen. Und wir merken, dass es uns in immer größere Unfreiheiten verstrickt, dass wir immer mehr hineingezogen werden in so einen Sog. Freiheit fängt an, wo wir Schluss machen mit diesem Spiel. Freiheit fängt an, wo wir aufhören zu heucheln, so zu tun, als ob. Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was meint er damit? Meint er, dass wir alle kindisch werden sollen? Ganz bestimmt nicht. Kinder waren damals die machtlosesten Menschen, die man sich vorstellen konnte. Und sie wurden von jedermann herumgeschubst, hatten kaum Rechte. Und die Kinder waren sich jeden Tag dessen bewusst, dass sie machtlos sind. Sie wussten sich komplett abhängig von Erwachsenen. Das Gottspielen gewöhnten sie sich erst später an, als sie anfingen, selber andere, auch Kinder, herumzuschubsen. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben. Dann könnt ihr nicht all das ererben, was ich für euch vorgesehen habe. Wenn das so ist, was bringt mich dann dazu, was kann mich dazu bringen, wie ein Kind zu werden? Bloße Einsicht, aha, ich muss wie ein Kind werden, das allein wohl kaum. Oft ist es das Leiden, das uns treibt. Wir sind leidgesteuert, von unseren Schmerzen gesteuert. Die Folgen des Gottspielens, die schmerzhaften Folgen des Gottspielens, die bringen uns dazu, dass wir uns nach Heilung umschauen. Es sind oft Krisen. Eine Anhäufung von Problemen, die über uns reinbrechen, oft genug selbstgemachte Probleme. Wir werden mit ihnen nicht mehr fertig, es sei denn, wir treffen eine Entscheidung. Wir haben im letzten Gottesdienst ein Anspiel gesehen, wo einem Mann etwas Schreckliches passiert ist. Er hat seine Arbeit verloren und dass er Arbeit hatte, das war seiner Frau so sehr wichtig. Sehr leistungsorientiert und er geriet in diese Krise hinein. Das hat Schmerz in ihm verursacht und er hätte eine Entscheidung treffen können. Leider ist es nicht dazu gekommen. Er hat nicht reinen Tisch gemacht, er hat das Spiel weitergemacht. Aber dann kommt das nächste, die Konfrontation. Irgendjemand hat uns gern genug, liebt uns genug, um uns zu sagen, du hast ein Problem. Und so ist es dem Mann dann auch gegangen. Ein Bekannter von ihm sagt, Mensch, du musst etwas ändern in deinem Leben. So weit kann es doch gar nicht kommen. Das gibt es doch gar nicht. Ich weiß jemand, der mich gern hat und der mir das ab und zu sagt, du hast ein Problem. Wenn einer etwas Unangenehmes über dich sagt, dann vergiss es. Das kommt immer wieder vor. Wenn zwei etwas Unangenehmes über dich sagen oder zu dir sagen, dann denk darüber nach. Aber wenn drei etwas über dich sagen, es geht in die gleiche Richtung, dann tu was. Und drittens, Katastrophen. Bankrott. Dinge, die wir dann wirklich nicht mehr im Griff haben. Endgültige, schlimme Verluste. Zerbruch einer Ehe, wie wir das im Anspiel dann sehen konnten. Es hat Rückmeldungen gegeben, worum es am vergangenen Sonntag ging. Das war im Ganzen nicht sehr ermutigend. Ja, sogar richtig gehend entmutigend. Soll es darum gehen, den Menschen klein zu machen? Natürlich nicht. Der erste Grundsatz, der will uns nur bewusst machen, wie es wirklich um uns steht. Es ist ganz wichtig, darum kommen wir nicht herum, wenn wir zum Arzt gehen, dann kommen wir nicht darum herum, dass der Arzt uns eben die Diagnose eröffnet und manchmal ist die Diagnose nicht sehr schön und es bringt uns gar nichts, wenn er sagt, oh, kein Problem, es ist ein kleines Problem, aber kein großes, wir haben alles im Griff. Wenn die Firma vor dem Konkurs steht und viele Arbeitsplätze gefährdet sind, nützt es nichts, mit geschönten Zahlen zu operieren. Ein Konkurs kann auch eine Chance sein, sich von unprofitablen Geschäftszweigen zu trennen und dem Rest der Belegschaft ein Auskommen zu sichern. In diesem Fall ist es eine Chance. Die zweite Seligpreisung lautet, glücklich sind die Traurigen. Denn Gott wird sie trösten, er wird sie aufrichten, er wird sie wieder auf die Beine bringen. Und der Grundsatz, ich glaube, dass Gott da ist, dass ich ihm wichtig bin, dass er die Macht besitzt, mich zu befreien. Es gibt eine stärkere Macht als wir selbst. Und diese Macht ist eine Macht, an die wir uns anschließen können. Der zweite Grundsatz auf dem Weg zum Leben besteht, wir können das ganz mühelos erkennen, aus drei Etappen. Ich glaube erstens, dass Gott da ist, dass es ihn gibt, dass er existiert. Zweitens, dass ich ihm wirklich wichtig bin, dass er mich wahrnimmt. Drittens, dass er die Macht besitzt und auch den Willen, mich zu befreien. Drei Etappen. Erstens, Gottes Existenz anerkennen. Eine Bedingung, damit wir Gottes Hilfe erfahren. Davon berichtet der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Wer zu Gott kommen will, also wer zu ihm kommen will, um Kraft von ihm zu bekommen, um Heilung zu erfahren, muss fest damit rechnen, dass es ihn gibt. Eine Binsenweisheit, wenn man so will. Auf jeden Fall kann man sagen, Gottes Existenz anerkennen. Das tun ganz viele. Ich habe vor ganz kurzer Zeit in der Predigt, bin ich darauf eingegangen. Es trifft auf 48% der Bundesbürger zu, nach der neuesten Umfrage. 48% glauben, dass Gott als ein persönliches Gegenüber existiert. Das ist ganz viel. Eine ganze Menge, 48%. Und ich glaube, dass diese Zahl in diesem Raum noch wesentlich höher liegt. Also sicher mehr als 48%, vielleicht 95% oder 98%. So genau kann ich es nicht sagen. Deswegen will ich das Thema hier nicht vertiefen, weil ich denke, ich möchte keine Eulen nach Athen tragen. Ich möchte davon ausgehen, dass uns das klar ist. Gott als ein persönliches Gegenüber existiert. Herzlichen Glückwunsch, die erste Etappe auf diesem zweiten Schritt. Wer Probleme damit hat, mit der Aussage, Gott existiert, dem möchte ich einfach nur eine Buchempfehlung geben. Ich bin auf ein Buch gestoßen, das ich sehr gerne weiterempfehlen möchte. Das heißt Indizien für einen Schöpfer. Es gibt viele, viele Bücher über dieses Thema, auch gute Bücher, aber dies halte ich für sehr, sehr gut. Indizien für einen Schöpfer von Lee Strobel. Wer es gerne ausleihen möchte, kann dies bei mir tun. Es ist aber auch erhältlich, man kann es bestellen. Die zweite Etappe, erkennen, wie wichtig ich Gott bin. Nur Gottes Existenz anerkennen, das ist streng genommen gar kein Glaube. Viele glauben an Gottes Existenz und wenn man mal nachhakt, merkt man, im Grunde genommen ist Gott ihnen völlig gleichgültig. Ich frage mich, wie kann einem Gott gleichgültig sein, wenn man an ihn glaubt? Das gibt es doch gar nicht. Es hat keinerlei Rückwirkung auf ihr Leben, auf ihre Lebensführung, ihre Ethik. Obwohl sie sagen, dass sie an seine Existenz glauben, interessieren sie sich nicht für ihn. Und wir wissen ja aus dem Jakobusbrief, dass es da so Wesen gibt in der Unterwelt, Dämonen, Geister, die haben noch mehr Glauben. Die glauben an die Existenz Gottes und ihnen stehen die Haare zu Berge, die zittern. Also das würde ich schon eher Glauben nennen. Es hat Rückwirkung auf ihr Leben, das haben sie erkannt. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst, so steht es da. O-Ton Jakobus. Darum, als zweiten Schritt müssen wir verstehen, was er eigentlich mit unserem Leben zu tun hat. Gott möchte, dass wir sein Wesen kennenlernen. Und deswegen kam er vor 2000 Jahren auf die Erde. Die Aktion, die war ihm so, so wichtig, dass er eigens zu diesem Zweck auf die Erde gekommen ist, in Gestalt Jesu Christi, seines Sohnes. An Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Es hat keinen Zweck, Raketen ins Weltall zu schicken, in der Hoffnung, ihn irgendwo da draußen finden zu wollen. Er war schon hier, auf der Erde. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott können wir nicht sehen, aber Jesus war sichtbar. Wer wissen möchte, wie Gott ist, schau einfach auf Jesus. Er ist sein Ebenbild, er ist ganz der Vater. Wenn man über Jesus nachliest und sich mit seinem Leben beschäftigt, lernt man sehr, sehr viel über Gott. Man kann alles Mögliche über Gott herausfinden. Was im Blick auf uns und unsere Situation sicher ganz wichtig ist, ist, Gott kennt mich und meine Situation zu 100%. Wenn wir zurückschauen, ja, es klang an in dem Vers, wir gehen nach Jerusalem. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf diesem Weg, um dort am Kreuz zu sterben. Auch das der Grund, warum er Mensch wurde, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Und man kann sich vorstellen, dass er sich mit allem Möglichen beschäftigt, nur nicht mit all diesen Leuten, dieser Menschenmenge, die er da auf dem Weg begegnet. Er muss auf diesem Weg durch eine Stadt namens Jericho und in Jericho großer Bahnhof. Viele Menschen waren auf den Beinen, als sie hören, dass Jesus kommt. Alle wollen ihn sehen, vielleicht sogar ihn anfassen, so wie wenn ein Superstar durch den Ort kommt. Wie ein Karnevalsumzug in Köln. Jeder ist froh, wenn er einen Platz hat, von dem er einigermaßen gucken kann. Und einer von diesen Tausenden, die sich auf den Weg machen, ist der korrupte Zollbeamte Zachäus. Und er ergattert tatsächlich einen ganz besonderen Platz, nämlich auf einem Maulbeerbaum. Von da aus hat er alles im Blick. Und Jesus zieht durch die Stadt und er zieht unter dem Baum vorbei. Aber als er unter dem Baum ist, guckt er nach oben und er sieht Zachäus. Das Überraschende ist, dass er ihn ruft. Er kennt seinen Namen, Zachäus. Er ruft ihn mit Namen an. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab. Ich möchte heute dein Gast sein. Er wusste, was das für einer war. Er wusste sogar noch besser, was das für einer war, als all die Leute um ihn herum, die den Zachäus schon lange kannten aus dem Örtchen. Zachäus konnte ihm nichts vormachen. Jesus kannte seine Gier. Er kannte seine Versessenheit aufs Geld, dass er nicht genug kriegen konnte, dass er bereit war, dafür über Leichen zu gehen, dass er bereit war, dafür Menschen wirklich in Not zu bringen, nur um noch mehr Geld zu bekommen. Er kannte alle seine menschenverachtenden Gedanken. Und er sagt, komm herab, ich möchte heute dein Gast sein. Ich muss bei dir einkehren, heute noch. Wie Jesus war, so ist Gott. Und das heißt, Gott kennt meine Situation. Mehr noch, er kennt auch meine Gedanken. Er kennt meine Wünsche, auch die, die nicht so fein sind. Er kennt meine Triebe, meine Ängste. Er weiß, was mich treibt. Er kennt mein Leben ganz genau. Und er weiß, wo es uns wehtut. Auch wenn es sonst keiner weiß. Im Psalm 56, Vers 9 steht, du weißt, wie oft ich umherirren muss. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Das ist Gottes Erkenntnis. Und er zählt sie wirklich alle. Jede Träne, jedes Haar auf unserem Kopf ist bei ihm gezählt. Du sagst, niemand kennt die Hölle, die ich in meiner Ehe durchmache. Niemand kennt die Hölle, die ich an meinem Arbeitsplatz durchmache. Irrtum. Das stimmt nicht. Gott kennt es. Wir haben 24 Stunden am Tag mindestens einen Zuschauer. Gott ist meine Situation nicht gleichgültig. Und erstaunlicherweise beeindrucken ihn meine Sünden überhaupt nicht. Er wendet sich nicht ab. Jesus wendet sich auch vor dem Zachäus nicht ab. Er liebt ihn trotzdem, er liebt uns trotzdem. Unfassbar. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Warum? Warum war Jesus dieser fiese Zachäus nicht gleichgültig? Er war ihm nicht egal, ob er mit seinem Leben nun zurechtkam und ein ordentlicher Mensch war oder nicht. Rückblick ins alte Israel, noch vor Zachäus, noch vor dem, dass Gott Mensch wurde, in die Zeit Jeremias. Da sagt Gott zu Israel, zu diesem Israel, das ihn immer wieder durch sein gleichgültiges und großtuerisches Verhalten provoziert hat, das nicht aufgehört hat, ihm davonzulaufen. Da sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Das heißt, ich habe dich schon immer mit nicht endender Liebe geliebt. Von Anfang an, immer, von Ewigkeit her, habe ich dich schon gekannt und werde dich immer kennen und immer lieben. Wie kann das sein? Wie kann Gott mich lieben und nie aufhören? Er liebt mich an guten Tagen, er liebt mich an schlechten Tagen. Wenn ich mich selber nicht ausstehen kann, liebt er mich. Wenn ich was ausschließlich für ihn tue oder nicht, liebt er mich. Wenn ich Recht habe oder wenn ich Unrecht habe, liebt er mich. Wie kann er das nur? Weil er eine Liebe hat, die keiner von uns hat. Eine Liebe, die nicht auf Bedingungen baut. Sie ist bedingungslos. Sie hängt nicht von unserem Betragen ab. Die Liebe unserer Eltern war vielleicht so. Waren wir lieb und brav, dann liebten sie uns. Und wenn nicht, dann schickten sie uns weg oder bestraften uns. Die Liebe Gottes beruht auf seinem Wesen. Er ist Liebe. Gott sagt, ich habe dich schon immer mit nicht endender Liebe geliebt. Er kennt nicht nur unsere Lebensumstände, er kennt auch unser Wesen, unser Herz. Wie sehr Gott uns liebt, so schreibt Paulus, beweist er uns. Er stellt seine Liebe Beweis. Wodurch beweist er uns seine Liebe? Ja, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Gott kann und will mich verändern. Jesus sagt zu Zachäus, du Zachäus, heute Abend, da muss ich bei dir einkehren. Ich muss bei dir zu Hause sein. Der Zachäus hat Barmherzigkeit erfahren an diesem Abend. Ein denkwürdiger Abend in seinem Leben. Die Barmherzigkeit, die hat ihn verändert. Wenn einer sagt, ich weiß, dass ich das und das jetzt eigentlich tun müsste. Es ist jetzt dran. Ich habe es erkannt diese Woche. Ich habe an 50 Tagen mitgemacht. Das ist dran. Aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Weil ich die Kraft nicht habe. Und genau genommen habe ich den Willen auch nicht. Dem sagt Gott, ich habe aber die Macht dazu, dass du es erstens schaffen willst und zweitens schaffen kannst. Ich habe die Macht. Wenn Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann kann er auch meine abgestorbene Beziehungsfähigkeit wiederbeleben. Er kann trösten, er kann auf den Weg bringen, mobilisieren. Er kann einen Menschen wieder gesund machen, er kann uns von Süchten befreien. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Aber die Bibel sagt, dass für Gott nichts zu schwer ist. Was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Eine Jahreslosung vor 2 Jahren, 2008 oder was, 2009? Letztes Jahr. Das kann uns wieder Hoffnung geben. Und schließlich die dritte Etappe Gottes Hilfe. Was kommt? Annehmen. Ich glaube, das tun wir schon. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Gottes Hilfe annehmen. In Krankheit tun wir das, in finanzieller Not tun wir das und in sonstiger Not tun wir es auch. Wir hören immer wieder in Zeugnissen hier im Gottesdienst, wie sich auch wirklich etwas getan hat, wenn wir nur Hilfe von Gott angenommen haben. Nicht immer, nicht in jedem Fall, aber was wissen wir denn schon, was wirklich gut für uns ist? Das weiß doch jedes Kind, dass seine Eltern es nur gut meinen und gut machen, wenn sie ihm nicht jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Das ist doch klar. Wir sind doch erwachsen. Aber wir erleben, dass Gott mächtig ist und dass er uns hilft, in egal was für Probleme wir haben, auch gesundheitliche Probleme. Gottes Hilfe annehmen, wir tun es schon in vielen Bereichen unseres Lebens. Nur, sehr oft im Bereich der Veränderung unseres Verhaltens und in unserer Persönlichkeit noch viel zu wenig. Und das ist der Punkt, auf den ich ganz besonders hier hinweisen möchte. Wenn ich ernsthaft krank bin, dann ist ja klar, wie ich bete. Herr, mach mich bitte gesund. Ich tue das in aller Einfalt. Ich tue das heute noch so, wie ich es vor 30 Jahren gemacht habe. Und das ist in Ordnung so. Es ist aber auch klar, wie ich bete, wenn die Menschen, mit denen ich lebe, nach einem Jahr immer noch die gleichen Probleme mit mir haben. Ist das klar, wie ich dann bete? Wenn ich immer noch so harmoniesüchtig bin wie vor 5 Jahren, ist das klar, wie ich dann bete? Bin ich auch dann bereit, die Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen? Wenn ich immer noch so einengend und eifersüchtig bin wie zu Beginn unserer Ehe, vielleicht noch schlimmer, ist klar, wie ich dann bete? Werde ich Gottes Hilfe annehmen, auch dann? Ihr bekommt nichts, weil ihr nicht bittet, steht in der Bibel. Und dann kommt der Einwand, na klar, klar beten wir, ganz entrüstet. Ja, ihr betet, aber immer nur um etwas, was ihr verbrauchen wollt. Und das ist das Problem. Um die besten Dinge beten wir gar nicht. In den besten Bereichen unseres Lebens nehmen wir nicht die Hilfe Gottes in Anspruch. Jesus sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Darum dreht sich doch alles, Frucht bringen in unserem Leben. Wenn wir Jesus kennen und ihn kennengelernt haben und das einfach wichtig ist für uns, was er im Sinn hat für uns, dann geht es doch darum. Und wenn bei Frucht Fehlanzeige ist, dann ist doch klar, worum wir beten in allererster Linie, oder? Woran liegt es, dass wir es nicht tun? Oft hapert es an unserem Willen. Will ich Veränderung? Ja, vielleicht will ich schon Veränderung, aber ich habe Angst, auf welchen Weg mich das führen wird. Ich habe Angst vor den Gesprächen, die anstehen. Ich habe Angst vor der Offenbarung, die ich kriege über mich selber. Die Einsicht ist schon da. Eigentlich müsste ich. Schließlich habe ich mit meinem Stil zu leben mein Lebensauto gegen die Wand gefahren. Schließlich haben mich schon 3 oder 4 oder 5 Zeitgenossen auf ganz heftige Defizite in meinem Leben aufmerksam gemacht. Ich will und will doch nicht. Ich will eigentlich, aber eben nur eigentlich. Wenn du nicht richtig willst und vor den an sich richtigen Sätzen, den tollen Erkenntnissen immer ein eigentlich vorschaltest, dann möchte ich dir sagen, sei einfach ehrlich und komm zu Gott. Vielleicht ist das ja dein Problem, dein Eigentliches, dein Eigentlich. Herr, befreie mich von dem Eigentlich. Ich brauche deine Hilfe. Also sag doch einfach mal zu Gott, ich weiß gar nicht mal, ob ich mich überhaupt ändern will. Ich muss es dir so sagen. Ich habe Angst vor jeder Veränderung. Und dann, Gott, ich bin bereit dazu, dass du meinen Willen veränderst, dass du mich bereit machst, von ganzem Herzen, weil deine Liebe bei mir angekommen ist. Gebet kann dann sein, dass ich Gott die ganze Willen und Hilflosigkeit hinhalte, mein eigentlich ihm hinhalte. Und dann wird er den Willen und die Kraft geben, sich an ihm, die Kraftquelle, anzuschließen. Was passiert, wenn ich mein Leben der Kraft Gottes öffne? Die Bibel sagt, was passiert, wenn wir um den Geist Gottes für unser Leben bitten. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief einen Vers, der der Leitspruch der Pfadfinder geworden ist, zumindest der Pfadfinder in unserem Gemeindebund. Gott hat uns nicht einen Geist der Mutlosigkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das brauche ich doch im Leben. Als erstes will ich in meinem Leben Kraft haben, jawohl, auch dieses, dass ich mit dem eigentlich fertig werde. Ich brauche Kraft, um das Leben zu führen, das ich nach Gottes Plan eigentlich führen soll. Und dann brauche ich natürlich Liebe, symbolisiert durch das Herz, wir haben es gesehen, das Wesentliche, das, was bleibt, um endlich vergeben zu können, um endlich konfrontieren zu können, nicht mehr harmoniesüchtig zu sein, um von Herzen das Gute zu gönnen. Von Herzen. So sieht die Kraft und die Liebe aus, die Gott uns gibt. Und dann brauche ich einen Geist der Zucht. Und da habe ich hier ein Fragezeichen beigemacht, weil ich denke, dass das Wort Zucht auf ganz schön viel Missverständnisse stößt hier. Da denkt doch jeder an Zuchthaus gleich. Oder nicht? Ist doch so. Oder an Züchtigung. Noch fast schlimmer. Vergessen wir das. Das Gegenteil ist der Fall. Eher schon, es kommt von Ziehen. Das kann man leicht erkennen. Zucht, Ziehen. Erziehung steckt da auch drin. Zucht bedeutet Erziehung zu Veränderung. Nicht so bleiben, wie man ist. Ein Geist, der es liebt, eine Person umzugestalten und zu verändern. Auch die Richtung der Veränderung steckt drin, hin zu immer größerer Selbstbeherrschung, zu echter Freiheit. Und darum absolut das Gegenteil von Zuchthaus, weil im Zuchthaus kann man gar nicht das machen, was man möchte. Das Zuchthaus steht für Unfreiheit, aber Zucht steht eigentlich für Freiheit. Diesen Geist gibt Gott sehr gerne. Deswegen machen wir mal das Fragezeichen weg hier. Diesen Geist gibt Gott sehr, sehr gerne. Er liebt es, diesen Geist zu geben. Wie schließe ich mich an Gottes Stromkreis an? Erstens glauben und zweitens empfangen. Erstens glaube ich, dass Gott existiert. Er ist da. Und ich glaube, dass er alles weiß von mir und dass ich ihm wichtig bin. Und ich glaube, dass er die Macht hat, mich zu verändern, auch meinen Willen zu verändern. Und dann empfange ich Jesus Christus für mein Leben. Jesus Christus, legt deinen Geist in mich, diesen Geist, diesen Geist. Wir brauchen Hilfe. Der Weg zum Gesundwerden ist nicht leicht, aber wenn wir diesen zweiten Schritt tun, dann ist unser Gesundwerden nicht mehr bloß eine Sache unseres Willens, mit dem kommen wir nicht sehr weit, sondern Gott sagt, ich gehe mit dir. Musst du durchs Wasser gehen? So bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Nachfolge, Veränderung ist möglich, ist wirklich möglich. Denn Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch, bin bis ans Ende der Welt bin ich bei euch. Das begründet Nachfolge, das begründet unser Christsein. Nicht, dass wir etwas wollen, das reicht nicht. Es gibt eine Kraftquelle über uns, an die wir uns anschließen können. Unsere Steckdose ist nicht nach innen gerichtet. Unsere Steckdose ist schon gar nicht nach unten gerichtet. Gibt es viel zu viele Leute davon, die ihre Steckdose nach unten gerichtet haben und die mit Kräften zu tun bekommen, die in die absolute Unfreiheit gehören. Nein, unsere Steckdose zeigt nach oben. Ganz eindeutig nach oben. Die Kraftquelle heißt Jesus Christus. Der biblische Ausdruck für Kraftquelle ist Name. Wenn wir sagen, wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann sagen wir damit, seine Kraft ist unter uns. Diese gewaltige Kraft. Und die ist da. Ich lade ein, ihm heute Herz und Leben zu öffnen. Tut diesen zweiten Schritt. Jesus lädt ein. Er lädt ein, das Mahl mit ihm zu halten. Er sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, dann werde ich zu ihm eingehen. Ich werde das Mahl mit ihm halten. Ich mit ihm und er mit ihm. In diesem Sinne lade ich ein zum Abendmahl, aber zunächst wollen wir Gott einfach loben. Amen.